Ich glaube, man muss mal die Frage stellen, nimmt das Amtsblatt den Zeitungen wirklich Leser weg oder ist das die logische Reaktion auf den Rückzug der Medien, dass sich alle nicht mehr gut informiert fühlen?
Ich habe früher Redakteure in der Pressekonferenz sitzen gehabt, die waren vorbereitet. Die haben mir richtig böse Fragen gestellt. Brauche ich mir heute keine Gedanken mehr machen?
Ich würde gar nicht so sehr von einer Medienwüste sprechen, sondern vielleicht eher von einem Medienozean. Wir trinken in Informationen.
Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Mittag hier von den Stavovi-Seminaren. Wir freuen uns ganz doll und herzlich, dass sich so viele angemeldet haben. Thema ist heute Pressearbeit auf dem Land. Was tun, wenn die Zeitung nicht mehr berichtet? Explizit auch aus der Sicht von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, wobei wir auch gerne weitergefasst diskutieren dürfen. Mein Name ist Peter Stavovi. Ja, was haben wir heute vor? Wir erzählen ein bisschen, was wir in diesen Bürgermeisterkursen gemacht haben. Da freue ich mich sehr herzlich, Falk Gruber gewinnen zu können vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Hallo und herzlich willkommen erstmal.
Danke für die Einladung.
Ja, und ich habe mir überlegt, dass Falk und ich ein bisschen erzählen, was wir bei diesen Bürgermeisterkursen gemacht haben, um dann ein paar Thesen reinzuschreuen, wie es im ländlichen Raum mit der Kommunikation läuft. So, und ich fange einfach mal an, Falk, wenn du einverstanden bist. Die Termine waren Mitte November, 12., 13., 14. November, der Sächsische Städte- und Gemeindetag und die Hochschule der Verwaltung hatten zusammen mich unter anderem als Dozenten gebucht. Zweiter Dozent war Matthias Hasberg, der Pressesprecher der Stadt Leipzig, was insofern sehr originell war. Er konnte live berichten, wie es ist, Krisenkommunikation zu machen, wenn man ein Logo macht, was nicht ganz so gut von der Presse verarbeitet wurde, sondern mit einem fiesen Frame versehen wurde. Kommen wir vielleicht noch drauf. Wir hatten insgesamt, glaube ich, über 70 Teilnehmende, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Drei Standorte haben wir gemacht, Bautzen, Chemnitz, Bad Lausick. Ja, und vielleicht, Falk, magst du mal zwei, drei Eindrücke erstmal wiedergeben, bevor ich erzähle, was wir dann da in diesen Workshops wirklich gemacht haben.
Naja, unser Format mit der Hochschule Meißen zusammen zielt ja darauf ab, Bürgermeister als Chefs oder Chefin der Verwaltung so ein bisschen in Soft Skills zu befähigen. Also wir hatten bereits Change Management, Führung, jetzt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und da war es schon ein toller Erfolg, dass wir wirklich jeden sechsten Bürgermeister in Sachsen damit erreichen konnten. War natürlich abgezielt auf die Bürgermeister der mittleren und kleineren Gemeinden. Wir haben ja auch von Matthias Hasberg erfahren in Leipzig. Er hat ein Team von 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jede Menge. In der kleineren Gemeinde ist das ein Job, den der Bürgermeister alleine macht, sich und die Gemeinde zu verkaufen. Wobei ich persönlich die Auffassung vertrete, Bürgermeister sind schon geborene Kommunikatoren. Sie sind Chefs, sie sind die Vorsitzenden der Gemeinderäte. Sie müssen ihre Gemeinde nach außen vertreten, sind erstmal gewählt worden. Das heißt, sie haben das Vertrauen der Menschen. Und unsere Bürgermeisterkurse zielten eben auch mit eurer Unterstützung darauf ab, ein Lagebild zu vermitteln. Wohin bewegt sich die Presse, die Medien im Moment, die Stärken, die wir haben, weiter zu stärken, Prioritäten zu setzen, was mache ich? Und ein Stück weit auch zu vermitteln, dass die schwere Sprache, die wir im öffentlichen Bereich zuweilen sprechen, einfacher, bildhafter werden muss. Ich denke, da haben fast alle Nachholbedarf. Aber wenn man auch die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag vergangene Woche sich angeschaut hat, selbst der Bundeskanzler als Reaktion auf die Bemerkung einer Fraktionsvorsitzende einer Oppositionsfraktion, dass Deutschland die Titanic sei und wir uns auf einem sinkenden Schiff befinden, entgegnete er eben, ach, unsere komplexe Welt verlangt nach komplexen Antworten. Also es ist ja klar, wessen Bild dann leider hängen bleibt bei den Leuten. Und das haben wir schon versucht, auch mit den Bürgermeisterkursen in die Köpfe hineinzubringen, nämlich wie wir in der komplexen Welt, in der sich verändernden Medienlandschaft uns doch so positionieren, dass wir die kommunalen Anliegen an die Frau oder an den Mann bringen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Man kann das manchmal auch so als Gradmesser sehen, ob die Bürgermeister, die ja alle eine schwierige Terminlage haben, bis zur letzten Minute da bleiben. Und das war so, ne? Also wir haben bis Freitagnachmittag am letzten Tag zusammengesessen und keiner ist weggelaufen. Das sprach also vor allen Dingen für die beiden sehr guten Referenten. Also nochmal großes Lob auch an dich, Peter.
Danke, danke. Ich will nur ganz kurz skizzieren, was wir gemacht haben. Das hier, der digitale Mittag, ist ja eine Runde von den Stavovi-Seminaren. Wir bieten also Seminare an. Meine zwei Mitdozenten, Christopher Brinkmann und Frank Schütze, sind auch mit in der Runde, melden sich vielleicht auch zu Wort. Ne, wir haben tatsächlich 4, 5 Stunden hatten wir immer. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Branche entwickelt hat und wie sich das Nutzungsverhalten verändert hat. Was wir, der Christopher und ich, auch immer in den Strategieseminaren machen. Matthias Hasberg hat viel darüber erzählt, über Presseanfragen. Das gab auch sehr viel Interesse, nämlich tatsächlich daran, was muss ich eigentlich beantworten? Und sind übergeleitet zu Krisenkommunikation, wo wir ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte mit eingebracht haben. Ich glaube, die Anekdoten, die wir da so raushauen konnten, die waren schon ziemlich unterhaltsam. Dann haben wir darüber gesprochen, auch so ein Part, den Christopher und ich immer zusammen machen, wie arbeitet man eigentlich mit Zielgruppen und wie entwickelt man da auf der Basis eine Medienstrategie, wo auch ganz, ganz unterschiedliche Fragen kamen, erzähle ich bestimmt später noch von. Und im Abschluss, das war gar nicht, spielte gar nicht so eine große Rolle, wie ich erwartet hatte, das Thema Social Media, ne? Was kann ich einsetzen oder was kann ich nicht einsetzen, weil alles schon irgendwie gefühlt so ein bisschen eine Lösung für sich gesucht oder gefunden haben. Und um jetzt hier mal in die Diskussion zu kommen, ist ja ein digitaler Mittag, der darauf entstanden ist, dass wir drei Dozenten manchmal zusammen sitzen und schwatzen und dann immer in irgendein Thema kommen und uns gegenseitig erklären, wie das eigentlich geht. Hier auch wirklich nochmal die herzliche Einladung an alle, die im Chat sind, im Zoom-Chat, sich einzubringen, sich einzumischen, einen Kommentar abzugeben. Und um die Diskussion in Schwung zu bringen, habe ich ein paar Thesen mitgebracht, drei Stück ganz genau. Und die erste, das ist so meine Beobachtung, die Tageszeitung ist an vielen Orten gefühlt schon gar nicht mehr da. Na, das ist ja dieses Wissenschaftsthema, man sagt aus der Demokratietheorie heraus, wir brauchen informierte Bürgerinnen und Bürger, dafür brauchen wir eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft. Und die Forschung, die ich auch im vergangenen Jahr mit Professor Hagen hier vom Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden gemacht habe über Thüringen, sagt ja, wir haben so drohende Nachrichtensteppen, ne, wo es Gebiete gibt, wo es nur noch ein Zeitungsgebiet ist. Und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister berichteten aber, ja, jetzt gibt es keine Redaktion mehr, ne, weil das im Rahmen der Sparprogramme immer weiter zurückgefahren wird. Vielmehr gibt es dann so Korrespondenten oder Redakteure, die vor Ort sind oder manchmal auch nur freie Mitarbeiter. Und einige schimpften doch erheblich, dass sie keinen richtigen Ansprechpartner mehr haben bei der Zeitung. Und das, finde ich, ist tatsächlich schon sehr bemerkenswert. Und dann kam häufig auch noch so ein bisschen, wenn man mit einer Person hat, zu tun hat, also einem Redakteur, so diese Frage auf, was mache ich eigentlich, wenn ich mit dem nicht so gut klarkomme? Ne? Aber das gebe ich erstmal so in die Runde. Wie sind so die Beobachtungen oder welche Erfahrungswerte gibt es hier aus dem Kreis der Zuhörenden mit diesem Thema? Ist die Zeitung vor Ort noch präsent?
Könnt ihr
Mag ihr?
vielleicht gleich schon mal etwas dazu sagen? Also kann ich bestätigen, und das haben uns die Bürgermeister ja auch gespiegelt, dass Zeitungen sich oftmals zurückgezogen haben mit ihren Lokalredaktionen. Etliche Kommunen reagieren darauf, indem sie ihre Amtsblätter aufbohren. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Fragestellung, da wir ja auch einiges an Rechtsprechung mittlerweile haben, dass es verbietet, dass Kommunen mit ihren Amtsblättern presseähnliche Erzeugnisse herausgeben. Da gibt es halt auch enge Grenzen. Aber die Menschen erstmal zu informieren, was spielt sich ab bei uns in der Kommune, welche Entscheidungen sind getroffen worden, bis hin zu dem, was sehr, sehr gerne gelesen wird, welche runden Geburtstage gab es bei den Höherbetagten. Das sind schon Dinge, die werden mittlerweile in den Amtsblättern abgearbeitet. Aber ich denke, eine Lücke bleibt trotzdem, denn das Amtsblatt hat Grenzen. Es kann nicht in den politischen Meinungskampf eingreifen. Bestenfalls stehen dort keine Kommentare drin des Politischen, sondern es wird neutral berichtet. Und das Pointierte können Amtsblätter nicht ersetzen. Und da haben wir in der Tat eine Lücke, die die Zeitungen vielleicht auch lassen mussten aus wirtschaftlichen Gründen. Aber was wir im Moment in der Tat beobachten, im ländlichen Raum insbesondere.
Dana hat sich gemeldet und bringt sich einfach ein. Ich gebe mal das Wort.
Ja. Das ist ja eine spannende Debatte. Da war kürzlich ein Artikel in der FAZ dazu, wo quasi, ich glaube, die Studie basierte auf einer, oder der Artikel basierte auf einer Studie der Uni Dortmund, meine ich, wo quasi der Vorwurf war, dass Kommunen zu viel Pressearbeit machen und damit quasi den Lokalzeitungen das Wasser abgraben. Und das fand ich ganz spannend. Also erstens mal, ne, als Behördenkommunikatorin denkt man da, was? Huch, oh Gott, was tun wir hier? Also in dem Fall ging es um Kommunen, aber das ist ja jetzt bei Freistaat nicht viel anders. Und da habe ich so gedacht, naja, die Zeitungen sind schon seit vielen Jahren sozusagen auf dem Rückzug und bis in die großen Städte, finde ich, merkt man das. Also ich bin Leserin der SZ hier in Dresden und ich fühle mich da selbst in Dresden nicht mehr abgeholt mit einem deutlichen Überhang zu Leipziger Berichterstattung oder so. Also ne, da denke ich schon, ach du meine Güte. Und das ist auf dem Land ja ein Prozess, der schon viel länger ganz gravierend auch da ist, bis dahin, dass es einfach Zeitungen gar nicht mehr gibt oder gedruckte Zeitungen nicht mehr gibt. Und da dann sozusagen zu sagen, jetzt sind die Städte schuld, dass sie zu viel kommunizieren, ist dann, finde ich, schwierig, weil die Konsequenz wäre ja dann zu sagen, dann informiert man den Bürger einfach gar nicht mehr. Ne? Dann soll der suchen, wo er seinen Kram herkriegt. Und wenn er halt nichts weiß, ist es umso besser, dann müssen wir uns nicht mit kritischen Bürgern auseinandersetzen. Das fand ich eine ganz schwierige These. Die These im Artikel war dann nochmal eine andere tatsächlich, aber so war der am Anfang aufgebaut, dass sozusagen es ein Vorwurf an die kommunale Pressearbeit sozusagen war. Das fand ich echt schwierig in so einer Rolle und auch quasi ein Fakt, den man gut und gerne mal diskutieren sollte in der heutigen Zeit, ne? Also, weil Journalismus hat ja auch immer eigentlich oder generell mehr eine Funktion als nur zu informieren. Das ist eine Macht im Staat und die sollte es auch sein, ne? Also kritische Berichterstattung, Dinge hinterfragen, auch mal anzuklagen und eben nicht mit dem Bürgermeister zu kungeln und also Dinge, die über Jahre schieflaufen im Lokaljournalismus. Da sagt man jetzt, oh, jetzt sind sie nicht mehr da. Schade. Also das ist ein Thema, wo ich immer, das triggert mich total. Ich denke, da müsste man auch viel mehr letztlich auch drüber nachdenken, was so die gute Mitte vielleicht ist, um einen informierten Bürger zu haben. Das muss ja irgendwie das Ziel sein.
Das ist ein starker Impuls, wie ich finde. Ne, tatsächlich, der Kollege Christopher hatte mich im Vorfeld auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Es gibt ja auch jetzt diese Untersuchung der Nachrichtenwüsten oder Professor Hagen spricht lieber von Nachrichtensteppen. Ne? Also wir haben sehr viele Einzeitungsgebiete und da eben den weiteren Rückzug. Und ich glaube, man muss tatsächlich sehr stark differenzieren. Ne? Also worüber informiert der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, ne? Wenn ein Straßenbauprojekt ansteht oder so, okay, das interessiert auch die Leute. Aber nimmt man, wenn man das Amtsblatt aufbaut, zum Beispiel der Zeitung, tatsächlich Sachen weg? Das wäre ja tatsächlich mal eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wie die Runde das hier so sieht.
Was ich sehe, ist halt, dass das Gefühl eintritt, dass die Zeitung nicht mehr vorhanden ist, eventuell auch, weil die Themen nicht mehr so interessant sind. Wenn wir zum Beispiel auf eine jetzt länger zurückliegende Studie gucken, wo für Neusalza-Spremberg im Landkreis Görlitz der Kulturjournalismus mal ausgewertet wurde, also wie berichtet die Zeitung vor Ort, wie berichten Zeitungen vor Ort über kulturelle Veranstaltungen dort, haben wir gesehen, dass halt sich die Berichterstattung häufig auf so Fußballnachrichten oder Ergebnisse und Berichte darüber, welche Veranstaltungen schon alle stattgefunden haben, reduziert haben. Das heißt sozusagen so ein Hingeh-Journalismus. Diese Veranstaltung war, das war ganz nett, das bringt dem Bürger aber irgendwie auch nichts mehr, weil er zu dieser Veranstaltung gar nicht mehr hingehen kann. Und so ist dann halt eben zu sehen, dass halt eben Zeitung nicht mehr relevant auch für Leute ist, weil sie irgendwie ihnen halt eben nichts berichtet, was sie halt wirklich wissen müssen.
Ja, das ist ja ein bisschen tatsächlich das große Dilemma, ne? Dieses Überraschungspaket Zeitung, was früher war, man zog eine Zeitung aus dem Briefkasten, blätterte durch und war überrascht, was passiert. Da ist das Nutzungsverhalten ja gerade bei Jüngeren inzwischen komplett anders, auch wenn es die Älteren noch gibt, ne? Das ist ja schon fast das nächste Thema, beziehungsweise tatsächlich bin ich auch davon überzeugt, dass wir das in dieser ganzen großen Debatte noch weiter differenzieren müssten, ne? Weil was Falk Gruber gerade gesagt hat, die Zeitungen hatten früher auch einen Beitrag zu dieser lokalen Debatte. Ne? Brauchen wir denn das Spaßbad im Ort unbedingt oder werden ja nicht mehr gebaut, solche Dinge heute, aber wie ist es mit der Brückensanierung oder der Sanierung des Rathauses? Das ist ja ein Debattenbeitrag, aber die sachliche Information vor Ort, ne? Was passiert und so weiter und so fort, da fand ich total spannend, dass eigentlich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt haben, dass das Amtsblatt elementar ist. Und was ich tatsächlich eine originelle Sache finde, was ich vorher nicht wusste, es gibt auch Einzelne, die noch wirklich einen Abo-Preis dafür nehmen. Ne? Da bezahlst du 12 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Monat, um das Amtsblatt zu bekommen, wo die anderen Bürgermeister, bist du verrückt? Mach das kostenfrei, dann hast du eine größere Reichweite. Aber wenn das halt in dem lokalen Konzept stimmt und seit Jahr und Tag so ist, würde ich das unter Umständen auch gar nicht anfassen. Ne? Aber ja, die Differenzierung. Falk, könnt ihr nicht als kommunale Verbände mal darauf hinwirken, dass die Amtsblätter mehr machen dürften an Berichterstattung? Es gibt ja Urteile, ne? Ich glaube, München.de, Dortmund.de, da geht es um Online-Angebote, aber tatsächlich gibt es ja auch Urteile, glaube ich, zu Amtsblättern, ne? Von den Zeitungen her, die offenkundig eine starke Lobby haben.
Ja, klar, ne? Ausgangspunkt war der Rechtsstreit um das Amtsblatt Crailsheim. Das ist eine Gemeinde in Baden-Württemberg. Du hast schon richtig erwähnt, andere Streitigkeiten beschäftigten sich mit den Internetseiten von Dortmund und München. Und da hört ihr schon, das sind alles Orte in den alten Ländern. In den neuen Ländern, glaube ich, so ist meine persönliche These, ich kann es nicht beweisen, haben sich vermutlich die Regionalzeitungen schon so weit aufgegeben, dass sie einfach alles laufen lassen und mittlerweile mit ihren Druckhäusern auch eine Symbiose eingegangen sind mit den Kommunen, dass die Kommune ihr Amtsblatt im Druckhaus drucken lässt, dort auch das Anzeigengeschäft vermarkten lässt, das Ganze wirtschaftlich quasi vom Druckhaus machen lässt und das dann wiederum ein Tochterunternehmen der Regionalzeitung ist, sodass da eigentlich der eine dem anderen keine Augen dann aushackt. Ich denke, das ist das, womit wir es in Sachsen zu tun haben. Deshalb sind alle irgendwie mit einer Entwicklung, die kaum jemand sich zutraut zu ändern, zufrieden. Und was die Grenze angeht, deine Frage, naja, also es gab Gespräche, nicht von uns, aber vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, also der Spitzenverband in Berlin, mit dem Verband der Zeitungsverleger. Und da ging es eigentlich eher darum, die Grenzen aufzuzeigen, dass die Kommune, aber das machen wir in Sachsen, sich tatsächlich mit ihren eigenen Aufgaben beschäftigt. Und die sind weit, wenn man da in die Gemeindeordnung reinguckt. Kultur, das sportliche Wohl und so weiter, ist alles mehr oder weniger im Dunstkreis der Gemeinde. Sie kann darüber informieren. Was aber eben nicht so einfach laufen kann, und das war jetzt zum Beispiel auch bei Dortmund das Problem, dass die Stadt Dortmund auf ihrer Internetseite berichtet hat über die Spiele der Borussia. Also ich denke, in Dresden sollte man auch nicht unbedingt noch über Dynamo informieren, da gibt es halt Grenzen. Aber ansonsten kann man einiges tun. Und es gab auch in Sachsen Erlasse unseres Innenministeriums, die gesagt haben, eigentlich dürfte ihr gar nicht so viel machen. Das platzte aber in die Corona-Zeit. Und da haben wir auch gesagt, Leute, wir müssen alle Kanäle gerade in wichtigen Angelegenheiten nutzen. Und die Corona-Zeit war eine, um die Menschen zu informieren, zum Verhalten, was geht nicht. Da sollten wir uns nicht solche Fesseln selbst anlegen. Also es ist eine Problematik. Spannend ist auch noch, dass die Rechtsprechung ja eine wettbewerbsrechtliche war vom Bundesgerichtshof. Das ist also niemals von Verwaltungsgerichten ausgeurteilt werden. Das ist so eine kleine Note für den Fachmann. Und die Richter, die darüber geurteilt haben, das waren natürlich keine Experten in Sachen kommunale Selbstverwaltung. Das waren Experten im Wettbewerbsrecht. Und die haben dann natürlich auch die Grenzen in diesem Rechtsgebiet gesehen und betont.
Frank Schütze hat sich gemeldet, bitte.
Genau, also vielleicht zwei Aspekte dazu, die mir so aufgefallen sind. Das eine ist, ich glaube, man muss mal die Frage stellen, nimmt das Amtsblatt den Zeitungen wirklich Leser weg oder ist das die logische Reaktion auf den Rückzug der Medien, dass sich alle nicht mehr gut informiert fühlen? Also jeder, der so mal, ich sag mal, bin ja nur viel im mittelständischen Bereich unterwegs mit meiner Pressearbeit und jeder, der dort mal außerhalb der Großstädte versucht, Pressearbeit zu machen, merkt, dass der Ansprechpartner, den man dann mühevoll ausfindig gemacht hat, meistens ein halbes Jahr später schon nicht mehr da ist. So, und wenn das so ist, dann ist der Redakteur vor Ort, der das dann immer in dieser kurzen Zeit zu erledigen hat, sag mal, eigentlich chancenlos auch tiefergehende Prozesse zu verstehen. Weil der kann nur Hingeh-Journalismus machen, weil in spätestens ein paar Wochen oder Monaten ist er wieder woanders. Ich merke das gerade ganz doll bei mir im Ortschaftsrat, im kleinen Stadtteil von Leipzig eingemeindet. Die dürfen ja so eine Sonderform haben, also kein Stadtrat, sondern ein Ortschaftsrat. Und da kommt von einer kleinen, aber doch recht lauten Gruppe ganz massiv die Forderung, dass der Ortschaftsrat zu wenig informiert. Das hat sich derartig hochgeschaukelt, dass der Ortschaftsrat sich zu einer Stellungnahme hinreißen hat lassen und überhaupt mal in der Gemeindeordnung nachgelesen hat, zu was sie verpflichtet sind zum Informieren. Und das ist ganz spannend, weil im Grunde sind sie verpflichtet, eine öffentliche Sitzung abzuhalten, diese zu protokollieren und die wesentlichen Inhalte im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig bereitzustellen. Also da redet man noch nicht mal über das Amtsblatt, da redet man noch nicht mal über eine Facebook-Gruppe, die es längst dazu gibt, etc. pp. Und das ist eigentlich das, was ein Ortschaftsrat verpflichtet ist und alles andere ist darüber hinaus. Ja, und das geht jetzt auch so ein bisschen, Thomas Wolf, du hättest das auch sagen können, aber du hast es im Chat geschrieben. Du fragst ja nach den Plattformen, ne? Ob die, wenn man über Plattformen, da meinst du wahrscheinlich Social-Media-Plattformen. Nee, okay, dann erklär's
Er meint
gleich
seine
mal.
eigene, aber da kommen wir gleich noch zu, kommen wir
Ja, dann
gleich noch zu.
erklär's gleich nochmal, aber das ist tatsächlich schon ein Thema, wenn ich es über WhatsApp-Gruppen zum Beispiel verteile die Inhalte. Da kamen Fragen auf, wer ist denn berechtigt für den Ortschaftsrat zu sprechen? Der Ortsvorsteher oder die Mitglieder? Muss das gleichberechtigt sein? Muss das immer transparent gemacht sein? Wer überhaupt schreibt? Wie tiefgehend darf es denn sein? Dürfen einzelne Bürgeranfragen da beantwortet werden? Oder muss das dann wieder in einem größeren Rahmen im Sinne der Transparenz in der nächsten Sitzung besprochen werden? Also da macht sich ein ganz großes Feld auf an der Stelle, ja.
Jörg hatte sich gemeldet als nächstes und dann Barbara und dann kannst du Thomas, wenn du möchtest. Jörg.
Du meinst jetzt mich, Jörg?
Ja,
Okay.
genau.
Okay. Kennt ihr die Studie? Die ist ja schon 2, 3 Jahre alt, kommt aus Amerika, aber ich denke, die ist gut übertragbar auf Deutschland. Zwar da, wo es keine tatsächlichen lokalen Medien mehr gibt, dass sich das ganz krass auswirkt auf zum Beispiel Wahlbeteiligung und Ehrenamt. Das
Ja.
kennt ihr, okay.
Naja, also du kannst vielleicht zwei, drei Sätze sagen, ich weiß nicht, ob es alle kennen, aber
Ja.
die ist
Ja, das
relativ
ist eine
präsent
Studie,
aktuell in
ja,
der
die
Diskussion.
untersucht hat halt in Ligen, wo diese ganze Digitalisierung das dann zugenommen hat und quasi richtig lokale Medien nicht mehr vorhanden sind und dadurch, dass halt weniger, ja, so gut wie keine lokalen Informationen mehr passieren, also ich spreche jetzt bewusst von lokalen und nicht von regionalen, dann ist quasi so gut wie keine Information mehr da, weil das Internet zwar vielfältig ist, aber ihr wisst, was es ist, sehr viel Anarchie, aber die ganz lokalen Sachen, bis auf ein paar WhatsApp-Gruppen vielleicht, passieren nicht. Das heißt also, da geht es gar nicht um die Wahlentscheidung, sondern beteiligt sich gar nicht mal an der Wahl, weil man gar keine Kennung hat, welche Wahl, was für Wahl, welche Leute überhaupt sich vorstellen. Der zweite Punkt, nur als Beispiel, ist halt, dass man sich auch nicht mehr oder immer weniger beteiligt an eher Vereinsaktivitäten, ehrenamtlich Engagement, weil auch das nicht bekannt ist, weil das in der Regel fast immer nur über ganz lokale Medien funktioniert hat. Wir sehen ja jetzt hier beispielsweise Wochenkurier Verlag, kann man reden, wie man möchte, aber es ist halt eine weitere Armut eingetreten. Und diese ganz lokalen Funktionen, gut, der war unterschiedlich stark in den Ausgaben, passiert sowas auch nicht mehr. Ich komme ja aus Cottbus, ich hatte vor 2, 3 Jahren mal ein Gespräch mit dem Chefredakteur von der Lausitzer Rundschau, der mir dann ganz klar erklärt hat und das präsentiert hat, dass also die Berichterstattung tatsächlich fast nur noch über Algorithmen funktioniert. Man guckt also ganz genau hin. Also beispielsweise, das hat er mir genau nachgewiesen, beispielsweise eben diverse Sportarten kommen nicht mehr vor, weil die halt nicht diese Zugriffsraten beziehungsweise eben die Leserraten haben. Also ist das in der Regel nur noch Fußball und dann kommt eine Weile nichts. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, die da eine Rolle spielen. Und abgesehen davon habe ich auch eins gemerkt, das kann ich jetzt hier noch von der Rundschau sagen. Also finden auch gewisse Themen nicht statt. Also ich sag mal, das geht nicht darum, ob man in beispielsweise irgendwelche Demonstrationen widerspiegelt. Die kann man ja kommentieren, die kann man werten. Aber hier kam es eben zum Beispiel vor, dass eben wirklich Handwerker-Demonstrationen, die waren so vor 2, 3 Jahren, gingen die los. Da ging es um die Energiekrise etc. und solche Sachen. Da waren sicherlich ein paar anrüchige Redner dabei, aber da waren ganze Handwerksunternehmen mit kompletter Mannschaft da. Und das hat überhaupt nicht stattgefunden, und zwar gar nicht stattgefunden. Also es geht ja gar nicht darum, dass man eine kritische Berichterstattung macht. Und das sind solche Dinge, wie diese Dinge wiederum aufgrund dieser Belegschaften bei den Unternehmen, die dort vor Ort waren, das hat sich rumgesprochen. Und dann haben die Leute natürlich festgestellt, das findet ja in der Tageszeitung gar nicht statt. Und wie gesagt, es geht nicht darum, um die Wertung. Das sind so Dinge, da sind dann die großen Medien schon mit daran schuld, wenn es woanders auch so ist, dass man das dann auch tatsächlich aktiv abgestellt wird und nicht mehr gelesen wird. Der Hinweis noch dazu, letzter Hinweis zu den Amtsblättern, das kenne ich zum Beispiel von Spremberg, das wird aber sicherlich nicht überall übertragbar sein, aber dort versucht man sich den Stadtwerke-Zeitungen zu bedienen. Da gibt es zum Beispiel also eine Kooperation zwischen den Stadtwerken, Wasserwerke, Stromwerke und noch was anderes, die das gemeinsam mit der Stadt machen und mit der Wirtschaftsfördergesellschaft. Und dort sind Dinge möglich, die man quasi, wo man redaktionell schon anders arbeiten kann als im Amtsblatt, wo es auch nicht diese rigiden Einschränkungen gibt bei den Amtsblättern zu Recht, sondern da ist es möglich, über die Stadtwerke-Zeitung relativ attraktiv, also schon zeitungsmäßig, dort Informationen zu bringen. Allerdings finden die nur alle viermal im Jahr statt, kann man aber steigern mit relativ geringem Aufwand. Ich weiß nicht, ob das Modell anderweitig sicherlich auch nur in größeren Kleinstädten, sage ich mal, ob das übertragbar ist.
Die Studie, die du erwähnt hast aus den USA, die hat vor allen Dingen auch noch erwiesen, dass dadurch, dass es keine Kontrolle mehr gibt durch unabhängige Medien, auch der Umgang des Geld mit dem Geld durch die Kommunalverwaltung ganz anders lief. Und da sind wir übrigens bei so einem Kern des Problems. Über eine Handwerkerdemo kann ein Amtsblatt niemals nie berichten. Und wenn, dann wäre es ja, ne, ein staatliches Medium quasi mit einem gewissen Frame. Und dann hast du noch so schön gesagt, den Begriff, ne, die Tageszeitungen sind schuld oder so, die agieren natürlich wirtschaftlich tickend, ne? Also die haben einfach tatsächlich, rutschen die Ressourcen weg, wobei das war in den 90ern, war das eine Gelddruckmaschine, eine Zeitung zu haben, ne? Und die haben zum Teil auch immer noch ganz ansehnliche Renditen. Und das Forschungsprojekt, was ich erwähnt hatte mit Professor Hagen zusammen in Thüringen, was wir gemacht haben, hat ergeben, dass die Zeitungsverlage auch wirtschaftlich nach wie vor auf einem anderen Level fahren als alle anderen. Und da sind wir dann übrigens, kommen wir zu der These. Ich habe noch eine Wortmeldung von Barbara Knifke, aber ich will es noch sagen. Wir haben natürlich auch abgefragt, wer im Kreis benutzt schon irgendwelche Apps. Ne? Es gibt sowas wie meindorf.de oder sowas. Oder was sind Alternativlösungen bei WhatsApp und so weiter und so fort. Und tatsächlich, ne, sucht sich dann die Information ihren Weg, aber es sind halt immer, ich sag mal, mit einem bestimmten Frame eingeordnete Informationen, die verteilt werden. Und ich glaube, der Kern des Problems, wenn wir über drohende Nachrichtenwüsten oder eben Nachrichtensteppen sprechen, ist tatsächlich, was kann man tun, damit es diese differenzierte, diese kritische Berichterstattung durchaus auch gibt. Ich gebe mal das Wort rüber an Barbara Knifker, bitteschön.
Ich will das auch gar nicht weiter ausbauen. Danke fürs Wort. Ich denke, dass die Amtsblätter auch kein Allheilmittel sind. Ne? Also die erfüllen ja genau diesen Zweck nie, uns als Stadtverwaltung zum Beispiel zu kontrollieren und auf die Finger zu schauen, was machen wir. Ne? Ich berichte hier und versuche sachlich zu berichtigen, was wir vorhaben. Und ich sage mal, da ist meine Schlagrichtung trotzdem mehr Dresden.de. Und das dann über Social Media auf die jeweiligen Seiten so zu lenken, dass der Bürger, der sich informieren will, ne, auch alles findet, was er braucht. Aber die Initiative, jetzt jemanden überhaupt zu informieren, was läuft denn hier, das wird ein Amtsblatt nie leisten. Und es wird auch eine Zielgruppe geben, die guckt im Leben wegen kein Amtsblatt. Also das ist heute so und das wird sich auch nie ändern, wenn wir die Amtsblätter wiederbeleben. Und das ist wirklich nur die halbe Miete, weil ich sag mal, ich merke das auch in Dresden. Wir haben ja hier paradiesische Verhältnisse mit unseren Zeitungen. Wobei es jetzt langsam auch so ist, dass man zwischen den N und SZ keinen Unterschied mehr sieht. Es ist eine Frage der Zeit, wann sich das irgendwie erledigt hat. Also das ist bitter, das zu beobachten, auch was da mit einzelnen Redakteuren passiert. Klar, die machen nur noch das Nötigste. Und wenn du nur einen Redakteur hast, der lokal ist, der flitzt von A nach B und der ist null vorbereitet. Ich habe früher Redakteure in der Pressekonferenz sitzen gehabt, die waren vorbereitet. Die haben mir richtig böse Fragen gestellt. Brauche ich mir heute keine Gedanken mehr machen. Wenn ich Glück habe, hat der Redakteur eine Ahnung, um was es geht, wenn er in der Pressekonferenz sitzt und hat noch sich die Einladung ausgedruckt. Und das ist keine Qualität mehr. Und ich sage mal, das merkt der Bürger und was soll ich in die Zeitung bestellen? Ne? Das große Globale kriege ich über Social Media mit und ich sage mal, solange das kein Mehrwert ist für den Bürger, dass der die Zeitung liest, ja, warum soll er die lesen? Ich bin da sehr interessiert, das, was du gerade gesagt hast mit diesem Mein Dorf-App und sowas. Also, wie kriege ich die Infos, die die Leute brauchen, wirklich an die, die es brauchen? Also, da muss es auch neue Wege geben und wenn die Zeitung da nicht mitspielen, wird es da andere Wege geben. Ne? Es gibt ja hier und da schon so kleine Lokalblättchen, die teilweise auch gefördert werden. Jetzt gibt es dieses Halle-Projekt. Ich weiß nicht, Stefan, das hast du ja hier, das habt ihr bestimmt auch schon mal mitgekriegt. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Die versuchen ja jetzt spontan wirklich nur Regionalnachrichten, ne, aufzubereiten. Mal gucken, wie die hier auch bei uns was abfragen, werde ich sehen. Aber das wäre natürlich eine Chance auch für kleinere Städte.
Das Halle-Projekt, das kann man auch im Fluffunk nachlesen, ist ja das von dem Holger Friedrich, dem Berliner Verlag, ne, der versucht in den drei oder vier Landeshauptstädten in Ostdeutschland eine Redaktion aufzubauen. Und ich finde tatsächlich das Geschäftsmodell total spannend, wobei es halt natürlich auch schon, ne, der Holger Friedrich geht ja immer los mit diesem, der Osten ist nicht richtig repräsentiert in den Medien, so ein bisschen so eine
Ja, das
Opfererzählung,
ist.
aber.
Hat ein bisschen ein Geschmäckle, aber ich sage mal, die Idee grundsätzlich ist nicht schlecht. Und ich sage mal, die Amtsblätter kosten auch mal ein Hundegeld, das darf man mal nicht vergessen. Also wir sind jetzt hier gerade in der Konsolidierung. Unser Amtsblatt wird zwar Anzeigen gesteuert und das läuft so, wie der Kollege Gruber sagte, wir machen das mit der SZ zusammen, ne? Wir nehmen den TV und die verkaufen unsere Anzeigen. Ist alles kein Traum. Also ich habe da manchmal Anzeigen auf einer Seite, die passen im Leben nicht zu dem, was ich da gerade redaktionell stehen habe und solche Sachen. Das ist alles nie das Wahre. Also ich bin da wirklich gespannt auf neue Ideen, weil ich denke, das wird gar nicht anders gehen. Da muss irgendwo noch was passieren, weil die Redaktionen werden ihre Mitarbeiter nie aufstocken, im Gegenteil.
Ja, ich kann auch noch berichten aus der Forschung, die wir in Thüringen gemacht haben. Na, ich bin ja, der Flurfunk ist ja ein sogenanntes peripheres Medium, also gehört nicht zu einer Verlagsstruktur aus dem Printbereich und nicht zu einem Rundfunkanbieter oder sowas. Und ich bin ja großer Fan dieser Strukturen, aber tatsächlich hat die Forschung dort auch ergeben, dass es immer noch ganz in den Anfängen ist und kein wirklicher Ersatz für das, was sich zurückzieht. Also Barbara, du kennst es, ne? Es gibt in der Stadt einen Blog hier, Neustadtgeflüster, den kennt jeder, der nach Dresden zieht, kriegt den zuerst präsentiert und so weiter und so fort. Im Ländlichen ist das häufig noch so sehr wackelhaft. Manchmal sind das Einzelpersonen, manchmal mit einer Agentur hinten dran, die einfach Freude haben, aber das dann übrigens im Zweifel auch nicht besonders, ich sag mal, kritisch, ne? Mit Journalistinnen und Journalisten, die kritische Fragen stellen. Ich baue mal eine Brücke zu Thomas Wolf. Du hast eben von Plattformen gesprochen und du hast ja selber eine und willst sie wahrscheinlich auch mal ganz kurz erwähnen, oder? Thomas?
Danke für die Brücke. Ja, wir haben, wie soll ich sagen, also neue Ideen, wie man sowas machen kann, wie die Kommunen vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit haben, auch in anderen Zielgruppen. Das haben wir vor 9 Jahren, vor 10 Jahren gestartet, mit diesachsen.de. Das ist quasi eine Plattform, die erstmal grundsätzlich die gleichen News von der deutschen Presseagentur drauf hat, die man überall findet, mit dem Unterschied, dass es bei uns keine Paywall gibt. Der große Unterschied bei uns ist aber der, dass wir eben genau für Kommunen, für Blogger, die Möglichkeit geben, die Plattform technologisch mit allen Sachen, die wir halt haben, mit KI, mit Übersetzung, eben dort ein Journalismus-ähnliches Produkt anzubieten und diesen Kanal zu nutzen und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Weil wir genau das sehen. Ja, Wochenkurier ist abhanden gekommen zum 30.09. und hier haben wir auch in die Redaktion einmal reingerufen beim Wochenkurier und da hat sich tatsächlich einer gefunden, der jetzt aus der Westlausitz berichtet bei uns auf der Plattform, der einfach sagt, ich möchte weiter das machen, was ich über Jahre getan habe und tut das halt aus Überzeugung, um eben genau diesen Lokaljournalismus weiter ja, stabil zu halten in der Region. Der hat natürlich keine große Schlagzahl, ne? Aber wenn das Modell an sich weiterentwickeln kann, dann kann man natürlich dort auch ein ganz anderes Modell fahren für die Autorinnen und Autoren, dass die an den Umsätzen, die wir machen, dann entsprechend in Größenordnung auch beteiligt werden. Wir haben auch von der Sächsischen Zeitung Autoren, die bei uns auf der Seite jetzt mittlerweile unterwegs sind. Das ist Meißen News, kann man da wunderbar hervorheben, in Person von Ulf Malek, der früher Meißen bei der SZ gemacht hat und im Rahmen der Matzak-Übernahme eben jetzt nicht mehr da ist. Der ist halt bei uns jetzt auf der Plattform und macht da sein eigenes Geschäftsmodell, hat quasi seinen eigenen kleinen Regionalverlag. Und der kann davon, also zumindest macht er gute Umsätze, ne? Aber jetzt davon leben kann, ist eine andere Nummer. Aber er kann erstmal Lokaljournalismus betreiben aus der Region und der berichtet auch mal mittlerweile wirklich auch investigativ, also hat ein, zwei, drei Themen jetzt schon gehabt, wo andere Medien mit draufgesprungen sind. Und er bringt am Tag zwischen 6 und 10 Meldungen. Und das ist dann schon für die Region eine Relevanz. Und die Plattform, die wir dort haben, ist halt für jede Region offen, ne? Wir können da wirklich jede Gemeinde, jede Kommune abbilden. Und seit 4 Wochen gibt es auch eine Kooperation mit der Uni Leipzig, die den Bürgerjournalismus nach vorn bringen, weil das ist ja auch so ein Puzzlestück, was da helfen kann. Das ist vielleicht jetzt direkt die nächste Brücke.
Ja, da komme ich, da gehe ich mal rein.
Die wollen auch, ja, oder geh du da rein und
Naja, das ist ein Forschungsprojekt tatsächlich, ne, wo Bürger von Journalistinnen und Journalisten angeleitet werden, selbst zu recherchieren und ihr seid der Verbreitungspartner, das heißt, die Geschichten werden bei euch erscheinen, ne, auf diesachsen.de. Ich finde ganz spannend, was du gesagt hast, weil was bei dir auf der Plattform möglich ist, ist Lokaljournalismus, ne? Und worüber wir eben gesprochen haben, ist, und auch in den Bürgermeisterseminaren ja schon ein Thema war, ist ja die Lokalinformation. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich sehr wichtig, dass wir es differenzieren. Und da gehe ich nochmal auf unseren Gast ein, Falk. Ne? Wir haben ein Beispiel gehabt, ich glaube, es war Radebeul, die komplett sich aus Social Media rausgenommen haben. Was ich tatsächlich auch super spannend finde, weil die Entwicklung dort, ne, gerade was, wenn es um politische Informationen geht, versus Unterhaltung und ne, virale Inhalte bis hin, wir hatten es in einem Seminar, da habe ich mal gefragt, ist denn schon mal jemand mit dem Auto betrunken in den Graben gefahren? Und dann kamen prompt auch Geschichten, schlechte Medienerfahrung. Aber magst du also Radebeul hat auf eine App gesetzt, ne?
Richtig. Die Pressesprecherin dort hat das auch vor einiger Zeit mal in unserer AG der Pressesprecher vorgestellt. Allerdings habe ich da den Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen entnommen, dass die Preise, ich kann jetzt gar keinen mehr nennen, weil ich das wieder vergessen habe, aber scheinbar so tief gewesen sind, dass das anderswo kaum wiederholt werden kann. Motiv der Stadt Radebeul war in der Hochzeit der Diskussion um Social Media und Vereinbarkeit mit dem Datenschutz beziehungsweise mit dem Telemedienrecht, dass Radebeul für sich entschieden hatte, naja, wir befinden uns hier schon in einer rechtlich unsicheren Situation. Wir verzichten komplett auf Social Media der Stadt Radebeul und setzen dafür auf die App. Die scheint gut gemacht zu sein. Die kann man auch verbinden und das hat man auch in Radebeul gemacht. Mit Pflichten der Kommunen, zum Beispiel die Sitzung des Stadtrates dort. Die müssen ja ohnehin veröffentlicht werden. Die veröffentlicht man in Radebeul in der App. Das ist ein ganz guter Weg. Man hat dort auch das Fundbüro zum Beispiel verknüpft. Da gucken erstaunlich auch viele Leute rein. Da gibt es dann schon Wege, die dort wohl ganz gut laufen. Aber nach unserem Eindruck ist das nicht übertragbar auf viele andere Städte und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen.
Der Kostenfaktor, wir hatten ja gerade die Amtsblätter auch nochmal als Kostenfaktor. Und Jörg, in deine Richtung, die Druckerei steht ja noch vom eingestellten Wochenkurier. Ich würde mal die These aufstellen, vielleicht kommt auch wieder was. Annette Lindacker hat sich gemeldet. Bitte schön, Lindacker.
Genau. Ich arbeite eigentlich für die Johanniter, habe aber sozusagen privat diese Einladung gekriegt. Ich sehe das in Radebeul so, dass sich gerade aufmacht auch so was Ähnliches wie die Sachs. Das nennt sich Radebeul aktuell. Also das ist im Prinzip, da gehen die wahrscheinlich Hand in Hand und helfen der Stadt auf diese Weise weiterzukommen. Also das ist eben ganz kleinteilig, hört, glaube ich, bei Meißen auf und Coswig sowas. Also das hat keinen großen Einzugsbereich und die sind tüchtig unterwegs, haben auch ein Büro. Was ich aber trotzdem immer noch als Frage sehe, zu sagen, mit diesen ganzen Plattformen wird natürlich nur das gebracht, was die Leute auch lesen. Also selbst wenn der Strickverein Husemuckel was macht, finde ich, also wenn man sagt, man hat eine Verpflichtung zur Berichterstattung, geht das bei diesen Plattformen und bei den Zeitungen unter, weil es zu wenig Klicks hat. Und das ist nicht der normale Journalismus, den wir eigentlich doch liefern sollten.
Ein schöner Beitrag, gerade bei aktuell finde ich super spannend, nämlich tatsächlich auch bei Instagram war, ne, habe ich irgendwann angefangen zu folgen. Und das sind eben diese sogenannten peripheren Angebote, die wir in Thüringen haben wir eine komplette Erfassung aller Medienkanäle gemacht. Das war eine Liste mit 600, ich hab geflucht, das war mein Job, 600, über 600 Kanäle aufzulisten, weil ich am Anfang gedacht habe, die paar Zeitungen, die paar Radiosender, die Lokalfernsehsender oder so, aber es waren sehr viele. Und diese peripheren Angebote sind halt eben tatsächlich, also zumindest in der Breite, noch weit davon entfernt, das wirklich zu ersetzen. Aber das ist unbedingt, ne, ein Kanal, den man beobachten kann, was auch eine Beobachtung war. Wir haben ja zwei Wellen gemacht in Thüringen. Das ist eher so ein bisschen übertragbar. Wir hatten Facebook-Gruppen identifiziert, ne, wo übrigens kommunale Vertreterinnen und Vertreter unter Umständen auch in irgendeiner Form aktiv werden könnten. Bis hin, dass wir Beispiele haben, wo die quasi verdeckt aktiv sind. Und bei diesen Facebook-Gruppen war es zum Beispiel so, dass die zwischen den zwei Wellen plus 5.000 oder minus 5.000 Fans hatten. Und die peripheren Angebote halt auch Beispiele, wo jemand vor Jahren eher so eine Art Facebook für den lokalen Ort war, um dann heute nur noch Pressemitteilungen abzubilden, die er sich freizieht bei Feuerwehr, Landratsamt und so weiter. Ne? Also das ist, aber wenn man so jemanden vor Ort hat, ist es immer klug, mit dem in irgendeiner Form zu arbeiten. Und das hatten wir auch als Empfehlung rausgegeben in den Bürgermeisterseminaren, selbst wenn man mit dem nicht so gut kann. Ne, haben wir einfach zum Beispiel den Impuls gesetzt, lad den doch mal zum Mittagessen ein oder in dein Bürgermeisterbüro. Er wird unter Garantie zu Hause gefragt werden, wie war es beim Bürgermeister oder was hast du denn vor anzuziehen, wenn du da hingehst? Jörg hat sich gemeldet. Bitteschön.
Ja, nur zur Druckerei übrigens. Ja, das ist richtig. Die Druckerei druckt jetzt witzigerweise die Tageszeitung, die den Wochenkurier aufgekauft hat und macht dafür ihre eigene Druckerei zu, das mal so am Rande. Aber was ich auch als Tendenz feststelle, dass es jetzt zum Beispiel auch Bemühungen gibt, die ich interessant finde, dass man versucht, übrigens auch ehemalige Betreiber des Wochenkuriers, sich Lokalradios zu bedienen, die ja alle auch ein eigenes Portal haben. Wenn ich nicht irre, ja, zum Beispiel Radio Cottbus zum Beispiel hat gerade verkündet, noch mal größeres und besseres und ausführlicheres Nachrichtenportal zu bieten. Da haben wir noch die Lausitzwelle zum Beispiel und die haben alle, wie gesagt, ihre eigenen Portale. Und dort zum Beispiel gibt es gerade Bestrebungen, diese Portale eben, also die aufzuwerten, die vorher eigentlich mal so ein Begleitgeplänkel waren vom Radiosender und das jetzt aufzuwerten als Online-Nachrichtenportal, finde ich auch sehr interessant als Möglichkeit, Alternativen aufzubauen, weil man ja nicht mehr komplett was Neues machen muss, sondern man kann aufsatteln auf einem Medium, was schon lokal ist, wobei im Radio natürlich der Streuverlust da ist, etc. etc. Aber finde ich auch interessant. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht in Ostsachsen oder in Sachsen an sich.
Gucke ich mal in die Runde, ob es jemand bewerten kann. Ich kann nur aus der Untersuchung in Thüringen sagen, dass wir tatsächlich auch das lokales Radio oder Regionalradio einen hohen Stellenwert hat bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es gab dazu ja eine Repräsentativbefragung bei dieser Studie, was die lokale Information betrifft. Auf der anderen Seite haben die aber immer das Problem, dass sie einen Pflichtwortanteil haben, den sie nicht erfüllen. Aber dieser Impuls, dass sie sich jetzt online verbinden, das ist wirklich tatsächlich eine spannende Beobachtung. Ne, ist ein bisschen, sage ich mal, vergleichbar. Und ich hatte ja gesagt, ich habe drei Thesen. Eine habe ich nämlich noch, und die finde ich auch super spannend. Ich komme immer weiter zu dem Punkt, dass Reichweite nachrangig ist. Ne, also wir haben den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern am Anfang, wie gesagt, aus unserem Strategieworkshop habe ich so einen Vortrag, den habe ich entsprechend angepasst, ein bisschen umgebaut. Haben wir präsentiert, wie sich so die Mediennutzung verändert, ne, wie es ins Online wandert, gerade bei den Jüngeren. Das ist für die aber zum Teil überhaupt nicht übersetzbar eins zu eins, sondern für die kommt es einfach darauf an, einen spannenden Kanal zu haben. Bis hin, dass jemand erzählte, dass für ihn von unheimlich hohem Wert die Blumenstraußübergabe bei den älteren Geburtstagen, bei den runden Geburtstagen von großer Bedeutung sind. Ne? Und ich würde sagen, na, Amtsblätter haben wir besprochen, Blumensträuße habe ich jetzt gerade erwähnt. Tatsächlich muss dann jeder, der im Lokalen unterwegs ist, und dann sind wir übrigens auch bei dem Event von dem, ich weiß, ein Strickverein oder so, über das nicht mehr berichtet wird, man kommt dahin, man hat keine andere Wahl, als es selbst in die Hand zu nehmen, ne? Und sich sein Publikum zu suchen, weil ich denke auch gerade tatsächlich, die sind ja reichweitengetrieben, die Tageszeitung, weil sie immer noch versuchen, oder das ist die harte Währung, und da würde ich gerne mal lange auch drüber diskutieren wollen, ob es eine andere Währung gäbe, sowas wie zum Beispiel inhaltliche Tiefe oder Qualität. Aber man kommt dann nicht mehr umhin, sich eine eigene Öffentlichkeit zu suchen. Und das ist ein bisschen mit das Problem, was die Wissenschaft auch beobachtet, soweit sie es beurteilen kann. Wir kriegen immer mehr Kanäle, ne? Wir haben immer mehr kleine Teilöffentlichkeiten. Und super spannender Punkt an der Stelle auch, aber jetzt höre ich mal auf, hier so viel zu reden. Wie entwickelt sich der Öffentlich-Rechtliche? Ne, wir haben keine, Christopher kann das vielleicht nochmal ergänzen aus seinem Vortrag, wenn, ne, früher gab es diese lokale Arena, die ist weg, könnte der Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel durch die Reform und den Weg dahin Richtung soziale Netzwerke das verändern?
Wenn wir an die frühere massenmediale Gesellschaft denken, also klassisch Radio, Zeitung, TV, dann haben wir davon gesprochen, dass es diese massenmediale Arena gibt. Das heißt, wir als Publikum saßen auf der Galerie und durch das Kaufen von unserem Fernseher und das Einschalten des Radios haben wir sozusagen ein Ticket für die Arena gekauft. Und in der Arena stehen dann halt in der massenmedialen Gesellschaft halt die Medienakteure, die sich dort wie die Gladiatoren im alten Rom halt eben im Medienspektakel ergehen. Und derjenige, der das am besten versteht, was in der Arena passiert, also im Medienübersetzt zum Beispiel am rhetorischsten gewandten ist, der wird dann auch in dieser Arena gewinnen. Und was wir halt eben jetzt sehen, ist, dass diese Arena gar nicht mehr existiert, weil wir eher auf die digitale Agora gegangen sind. Die Agora ist in der Antike ein Marktplatz gewesen, wo jeder hingekommen ist, um Informationen auszutauschen oder auch seinen Marktstand aufzubauen. Und diese digitale Agora übertragen für uns bedeutet halt, dass jeder auch im Lokalen eigene Stände aufbauen kann, Informationsstände und sein Informationsangebot geben kann. Da sind wir dann halt bei Social Media, bei den WhatsApp-Gruppen beispielsweise, wo jeder mittlerweile die Möglichkeit hat, online dann halt Informationen von der lokalen Ebene auszuspielen. Und deswegen finde ich eigentlich auch diesen Begriff Nachrichtensteppen viel passender als Nachrichtenwüste. Weil bei Nachrichtenwüste würde es bedeuten, dass es überhaupt gar keine lokalen Informationen gäbe. Wenn wir aber darauf schauen, dass jeder seinen individuellen lokalen Stand aufbauen kann mit Informationen, dann gibt es ja diese lokalen Informationen eigentlich in den Facebook-Gruppen, in den WhatsApp-Gruppen, weshalb es nicht komplett an den am Wasser Informationen mangelt, sondern halt eben wir tatsächlich doch eine Steppe haben, wo gewisserweise Informationen vorhanden sind. Man muss sie sich einfach bloß suchen.
Es verändert sich eben auch sehr drastisch. Ne? Dankeschön dafür. Frank, hat die Hand oben.
Genau, wir sind ja jetzt sozusagen schon in der Lösungssuche unseres Problems. Und mir sind jetzt noch eine Sache eingefallen. Und zwar ist es, du hast ja gefragt, was außer Vertrauen ist denn noch die Goldwährung? Und ich glaube, unabhängig davon, also als Bürgermeister oder als Kommunikator, wofür man sich entscheidet, man sollte ganz deutlich im Kopf haben, dass die Inhalte, ich nenne sie mal snackable sein sollten. Ja, also, sag mal, jeder hat so sein Thema, an dem er sich wohlfühlt oder sein Medium, wo er sich wohlfühlt. Aber wir alle kennen ja den Spruch, wenn die Nachricht wichtig ist, wird sie zu mir kommen. Ja, und wenn wir, sag mal, in unserem Fachchinesisch bleiben, jetzt als Bürgermeister in der Verwaltungssprache, wird das sich nicht verbreiten, gerade wenn ich über Facebook-Gruppen spreche, etc. pp. Also dieses Denken in einfachsten Kommunikationsformen. Ich glaube, das muss noch viel stärker herausgearbeitet werden. Ein Beispiel: Gemeinde Groß-Pösener, der Bürgermeister arbeitet ausschließlich mit Stories und WhatsApp-Status in der Kommunikation oder sehr viel. Kurze Videos, kurze kleine Texttafeln, die er einblendet. Und das geht den ganzen Tag. Also man weiß immer, was im Ort passiert, ohne dass man unglaublich viel Zeit verwenden muss, ohne dass man in die Tiefe gehen muss. Und damit erreicht er wirklich unglaublich viele Leute. Und das meine ich so mit diesem Snackable, ne? So kurze Videobotschaft, kurze Texttafel. Zack, bunt gestaltet, raus an die Leute. Und das lässt sich auch gut teilen und gut weiterverbreiten. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt und jeder ist gut beraten, so seine Nische, glaube ich, zu finden und die gut zu bedienen und vielleicht auch den Mut zu haben, letzter Gedanke, auch Sachen nicht zu machen. Ja, man kann den Leuten durchaus auch mal zumuten, sagen, das ist der Kanal, den bespiele ich sehr gut. Wenn ihr die Informationen haben wollt, da ist alles. Ich mache nicht alles, ich mache nur eins, dafür intensiv, kommt dahin.
Vielen Dank dafür. Da gehen gleich die Hände hoch. Nur ein
Bedingt.
Impuls an der Stelle. Wir haben das in, Christoph und ich hatten letzte Woche ja unseren Strategieworkshop mit ein paar Teilnehmern. Denken Sie wie ein Chefredakteur, was halt jemanden, der Bürgermeister ist oder eine Pressestelle leitet, wahnsinnig schwer ist, aber genau das ist der Impuls. Thomas und Dana haben sich gemeldet. Dann würde ich, und es gibt auch noch einen Chatbeitrag von Heiko, dann würde ich langsam zum Ende kommen, weil wir nur eine Stunde haben. Thomas, bitte.
Ja, vielleicht noch kurz ergänzend zu den entstehenden Mikroreichweiten, ne? Radebeul aktuell, was übrigens aus Cottbus heraus gemacht wird, was ein spannender Aspekt ist. Und das Problem, was aus meiner Sicht ist ja, dass eben genau diese vielen kleinen Portale entstehen, aber diese eben nicht diese Sichtbarkeit haben wie größere Plattformen, um genau diese Sichtbarkeit halt herzustellen, die notwendig ist, um eine gewisse Relevanz auch aufzubauen. Und wir haben also ganz, ganz viele kleine Angebote nebeneinander, anstatt die mal übereinander zu stapeln und in die große Audience quasi reinzukommen und die Leute in den Trichter reinzuholen. Also damit kann man den Strickverein beispielsweise dann auch mal eine Reichweite geben. Und eine Sichtbarkeit geben darüber, wenn jemand, ich bin jetzt wieder bei unserer Plattform von der Grundidee her, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendein Thema, was wirklich aufreibend ist aus einer Region und der Strickverein sitzt in der Region, dann hole ich das Publikum über diese, ja, ich sage jetzt mal Skandalmeldung, aber hin zu dem Strickverein und schaffe dadurch eben die Sichtbarkeit. Deswegen glaube ich halt ganz stark an dieses Plattformthema. Nicht auf den US-Plattformen, sondern wirklich eigene regionale Plattformen, wo eben ganz viele sich tummeln. Und dann eben dieser Überraschungseffekt, Peter, den du vorhin sagtest, ich komme drauf und weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Nur dieser Aufmacher oder der mich reingezogen hat. Aber dann über gezielte lokale Ähnlichkeiten oder thematische Ähnlichkeiten bekomme ich dann schon doch ein breiteres Spektrum auch an Informationen. Und das schafft man aber eben nicht mit diesen ganzen kleinen Angeboten, die da im Markt so unterwegs sind.
Ja, danke schön. Dana.
Das ergänzt jetzt ganz schön das von Frank und Thomas, dass ich eben denke, wie erreicht man dieses, wie erreiche ich alle? Ne? Also man hat so viele kleine Angebote und wenn Frank das so schön sagt, wieder so ein Bürgermeister, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo, aber sein snackable Content macht, das klingt so total cool, wo ich denke, ach, das würde ich ja auch gern mal sehen, aber wie komme ich in den WhatsApp-Kanal dieses Bürgermeisters? Muss ich jetzt gar nicht, ne? Ich persönlich, aber also wie erreiche ich denn meine Bürger noch? Und das hat der Bürgermeister ja auch kaum in der Hand. Der kennt selbst bei kleinen Gemeinden wahrscheinlich nicht jeden. Und wie kriegt der Bürger mit, dass der Bürgermeister aber einen coolen WhatsApp-Kanal hat? Ne? Insta ist noch ein bisschen größer, also Instagram ist schon sowas, da findet man das. Aber das ist so ein bisschen das, was mir auch wirklich Sorgen macht in der Kommunikation, dass alle in ihren Blasen bleiben. Und wir das auch nicht aufgelöst kriegen, eben auch nicht mit noch mehr Nischenkommunikation, die ja erstmal ganz cool ist irgendwie, ne? Aber die Zeitung lag halt früher auf dem Tisch, Und dann konnte ich denken, ach, ich guck mal rein, Blätter, langweilig, okay. Aber ich habe wenigstens mitgekriegt, worum es ging. Und das funktioniert eben in diesen ganzen Nischen irgendwie nicht mehr. Und da hätte der Journalismus nach wie vor eine Aufgabe. Und das finde ich eher erschreckend, dass wir die hier nicht lösen werden. Aber dass die dann fehlt, sozusagen als gesellschaftliches Element. So, dass, also ich finde das eher so ein bisschen traurig, aber ganz cool, was es alles gibt an Initiativen, die ja auch dann irgendwie funktionieren in ihrer Nische auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal so, also der Professor Hagen und ich haben die Forschung ja auch noch mit Jens Wölke zusammen gemacht, zu dritt. Wir waren uns nicht in allen Punkten einig. Ich sag mal einen Punkt, mein Bauchgefühl sagt mir, von den bestehenden Strukturen, wie sie aktuell sind, bleibt nicht viel übrig. Ne? Und während halt in der Medienpolitik viel diskutiert wird, ob es eine Inhalteförderung geben muss, wir haben eben über die Lobbyarbeit der Zeitungsverlage gesprochen, die Amtsblätter klein halten. Da kommt einiges zusammen, aber ich mache mir auch nicht so viele Sorgen, sondern es wird sich schon finden, weil das Interesse an lokaler Information ist nach wie vor hoch. Ne? Die Frage ist, was ist mit kritischem Journalismus? Wo findet er seine Verbreitung? Und da bin ich jemand, der stark darauf setzt, dass es viel Medienkompetenzvermittlung gibt. Auch zum Beispiel übrigens für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ja, ich will noch erwähnen, Heiko hatte noch geschrieben, dass auch viele Leute die Tageszeitung abbestellen, weil halt die so negativ sind. Das ist das Grunddilemma des Journalismus. Es gibt ja ein paar Ansätze zu konstruktivem Journalismus. Früher hieß das positiver Journalismus. Das funktioniert so nur so leidlich, weil die Menschen immer auf das Negative zuerst anspringen. Also ne, der Mensch ist tendenziell so gepolt, dass er das Negative zuerst anklickt und wir halt die Branche nach wie vor in der Wertung wirklich nach Reichweiten und Klicks bewerten. Und das ist ein bisschen an der Stelle ja der Knoten, der durchzutrennen ist. Und Heiko hat da auch beschrieben, das wurde jetzt gerade auch schon erwähnt, vielerorts gibt es lokale WhatsApp-Gruppen, die geschlossen sind und Dana hat gefragt, wie komme ich da rein? Also wenn du einen Weg findest, kannst du damit als Beraterin sehr reich werden, weil tatsächlich das ein Themenfeld ist, was in der Branche wild diskutiert wird. Na klar. Also das eine ist erstmal auch noch ganz wichtig, die Kommunikationswissenschaft kann diese WhatsApp-Gruppen und diese sogenannte Dark Social Kommunikation, also dark deswegen, weil wir nicht reingucken können. Man müsste sich anonym anmelden, man muss Teil der Community sein, das geht alles nicht so richtig. Wir wissen gar nicht, wie viel da wirklich passiert. Und ich bringe mal gerne dieses schöne Beispiel, als wir die Medienlandschaft Thüringen untersucht haben, sagte dann jemand, aus dem Auftraggeberkreis auch. Also bei uns im Dorf gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe. Wenn was in der Zeitung steht, kopiere ich das da rein. Ne? Also tschüss Paywall, sage ich mal. Am Ende bin ich schon überzeugt davon, es wird sich finden. Aber gerade so diese Dark Social-Geschichte ist halt noch nicht wirklich erfassbar. So, wir haben 12:55 Uhr, eine Stunde. Ich finde es eine super spannende Diskussion. Ich weiß nicht, Falk, hast du Lust, noch ein bisschen was zum Abschluss zu sagen?
Gleich zum Abschluss vielleicht eine Gegenthese, schon fast ein Thema für künftige Veranstaltungen. Ich würde gar nicht so sehr von einer Medienwüste sprechen, sondern vielleicht eher von einem Medienozean. Wir trinken in Informationen und es kommt eben darauf an, dass wir geschickt sind, die Flöße, die Boote zu bauen und die Leute da drauf zu holen. Und wir sehen auch in der Diskussion gerade im Moment, wir sind ja alle so knapp über 20, schätze ich mal. Und wie kommunizieren und wie informieren denn eigentlich unsere Kids? Ne? Da gibt es YouTube, da gibt es ChatGPT und danach kommt fast nichts. Und das ist eigentlich ja, ein schönes Thema, vielleicht auch für euch, für künftige Veranstaltungen, mal zu schauen, wie kriege ich denn auch die Generation miteinander verbunden. Denn wir haben ja auch in den Bürgermeisterkursen quasi mit einer Generation von gestandenen, erwachsenen Leuten zusammengesessen, wie gesagt, viel Content rübergebracht. Aber was, glaube ich, auch schwierig ist, das zu transportieren, was überall Gutes gemacht wird, auch an jüngere Generationen.
Wunderbar, danke schön dafür. Du hast vor allen Dingen noch ein schönes Stichwort für meine Schlussworte geliefert. Ich mache eine zeitliche Punktlandung, so wie das aussieht. ChatGPT hast du genannt. Darf das, glaube ich, jetzt einfach nochmal nutzen. Der digitale Mittag ist ein Format der Stavovi-Seminare. Der Dr. Christopher Brinkmann, Frank Schütze und ich bieten Seminare an, unter anderem zum Thema KI. Das nächste ist am 9.12. in Dresden. Da sind noch reichlich Plätze frei. Und dieses Jahr ist auch noch ein Termin zum Thema, ich halte das nicht mehr aus, Resilienz im Alltag am 12.12. Neue Termine geben wir dann zeitnah bekannt. Man kann uns auch einzeln oder als Gruppe buchen, wenn man einen Inhouse-Workshop haben möchte. Ein Bekannter von mir hat mal den Satz gesagt, wir sitzen gerade bei der Transformation der Medienlandschaft im Zug und wir wissen nicht, wo wir hinfahren. Wir sehen Bahnhöfe vorbeirauschen, weil auch explizit KI gerade eine krasse Dynamik hat, wie sich nochmal alles verändert. Die Blase kann auch wieder platzen. Das hat Christopher sehr schön im Flurfunk gerade nochmal aufgeschrieben. Also es kann auch sein, dass sich das teilweise wieder erledigt oder nochmal drastisch verändert über die Finanzierung. Für den lokalen Bereich bleibt meiner Meinung nach auf jeden Fall wirklich tatsächlich, im Moment sind wir alles Einzelkämpfer, können versuchen, unsere Reichweiten, unser Publikum selbst uns zu erarbeiten. Und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, wie sich alles entwickelt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die zahlreichen Wortbeiträge, die freudige Diskussion. Und nächster digitaler Mittag wird Anfang Januar irgendwann sein. Termin geben wir bekannt. Ganz lieben Dank in die Runde und einen wunderschönen Arbeitstag noch. Ahoi.
Vielen Dank.
Vielen,
Tschüss.
vielen Dank.
Eine Flurfunkproduktion 2025.